Also ich glaube, radikal geändert hat sich das Hinterfragen der Fotografie in Bezug auf Repräsentation. Wer bin ich und was und wen kann ich überhaupt fotografieren? Und aus welcher Position fotografiere ich?
Herzlich willkommen zu Kunst in Berlin, ein Podcast der Berlinischen Galerie. Ich bin Anne Waag, Journalistin und Autorin. In diesem Podcast spreche ich mit AkteurInnen der Kunstwelt. Mich interessiert, was macht ihre Arbeit aus und was hat sie mit unserer Zeit zu tun? Herzlich willkommen, Tobias Zeloni. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist Fotograf, Videokünstler und Professor für Fotografie an der HFBK in Hamburg. In deiner Arbeit beschäftigst du dich seit jetzt auch schon 25 Jahren.
Ja.
Seit deinem Studium in Newport Wales beziehungsweise an der HGB in Leipzig mit, ich habe es mal genannt, prekären Gemeinschaften, oft junger Menschen in vorstädtischen Milieus.
Ja, ja, oder im Zentrum.
Oder im Zentrum, in Milieus, überall auf der Welt. 2015 gehörtest du zu denjenigen KünstlerInnen, die den deutschen Pavillon der Venedig-Biennale bespielt haben. Vorweggeschickt vielleicht ein Transparenzhinweis, falls es jemandem beim Zuhören so vorkommt, als würden Tobias und ich uns schon lange kennen. Das stimmt. Wir haben uns das erste Mal 2013 getroffen, als ich dich in einem Text porträtiert habe, anlässlich deiner Ausstellung Jenny Jenny in der Berlinischen Galerie, die damals von jungen Frauen handelte, von denen einige ihr Geld mit Sexarbeit verdienten. Einige deiner Arbeiten, namentlich die Fotoserie Trona, Armpit of America, sind Teil der Sammlung der BG. Vielleicht sprechen wir über die Serie später noch. Und bis vor kurzem war ein Foto aus der Sammlung das Coverbild dieses Podcasts. Lange Vorrede. Kurze erste Frage an dich. Wohin hat dich deine jüngste berufliche Reise geführt und aus welchem Anlass?
Ja, ich bin gestern aus Wuppertal zurückgekommen. Da ist noch nicht so ganz klar, ob das eine berufliche Reise war. Ich war da am Geburtstag meiner Mutter.
Ich komme daher,
aber ich habe wirklich großes Interesse, da auch eine Arbeit in Wuppertal.
Das habe ich mich gefragt bei der Recherche. Bei allen Orten, die du thematisiert hast, du hast noch nichts gemacht, was...
In Wuppertal. Ich habe natürlich schon viele Fotos da gemacht und einige waren jetzt auch in der Ausstellung im Folkwang-Museum zu sehen, 22. Aber so eine richtige eigenständige Arbeit habe ich noch nicht da gemacht.
Du hast dich noch nicht mit deinen eigenen Wurzeln, deiner Herkunft, deiner Heimatgegend beschäftigt?
Ein bisschen. Ich habe eine Arbeit gemacht für die Ruhr-Triennale. Da ging es ein bisschen um meinen Großvater, der irgendwie Bergarbeiter war in Gelsenkirchen. Aber jetzt nicht so, also vielleicht ja, wird es jetzt mal Zeit.
Eine Reise davor hat dich nach Warschau geführt. Was war da der Anlass?
Ja, ich werde im November eine Ausstellung in der Galerie Zachenta in Warschau haben, in dem Museum. Genau, da fahre ich jetzt immer wieder hin, auch um die Ausstellung vorzubereiten.
Die wird heißen How to See in the Dark?
Höchstwahrscheinlich. Ich meine, die Ausstellung ist im November. Das ist auch ja eigentlich ein schöner Titel. Das wird sicherlich so bleiben, aber man weiß ja nie mit so Ausstellung.
Warum ist, also der Titel, ja, ist schön. Der ist auch emblematisch.
Ja, auf jeden Fall. Also stammt ein bisschen aus der Arbeit, die ich letztes Jahr in Litauen gemacht habe, über die Grenze zwischen Litauen und Belarus, wo ich gefilmt habe mit einer Kamera im absolut Dunkeln und die Kamera ist auf der absolut höchsten Empfindlichkeitsstufe und trotzdem kann man eigentlich fast nichts sehen. Beziehungsweise die Kamera fängt an zu fantasieren. Man sieht so digitale Artefakte im Endeffekt.
Das könnte man sagen, halluzinieren vielleicht. So.
Halluzinieren, naja, diese Halluzinationen kommen von den Algorithmen, die in der Kamera irgendwie drinstecken. Ne? Genau, ist so ein bisschen wie die Kamera sieht, wenn sie nichts sieht. Oder natürlich auch ein bisschen, was wir sehen, wenn wir nichts sehen. Ne? An dem Titel ist aber auch so ein bisschen vielleicht so was, hoffe ich mal, so Hoffnungsvolles, dass irgendwie in diesen dunklen Zeiten irgendwie, wie man lernen kann, da trotzdem was zu sehen.
Die Frage, was wir sehen und wissen können, was eine Kamera sehen kann, die beschäftigt dich ja schon länger. Gar nicht erkenntnistheoretisch, also was kann der Mensch wissen, sondern ganz buchstäblich eigentlich. Kannst du das nochmal ausführen, vielleicht anhand einer jüngeren Arbeit.
Jüngeren Arbeit. Ja, ich habe ja, also fast alle meine Arbeiten sind ja sind im Dunkeln entstanden. Jetzt Trona ist eine große Ausnahme. Das ist sozusagen, die Dunkelheit ist so ein Ort, weiß ich nicht, aber ein Zustand, der mich schon seit dem Studium eigentlich interessiert. Mhm. Ne? Und natürlich, früher war es halt als Fotograf auch total schwierig, im Dunkeln Bilder zu machen. Da gab es einfach diese Begrenzung, Empfindlichkeit des Films. Da gab es Dinge, die konnte man nur sehr schlecht fotografieren oder nur mit einem Blitz oder mit einem Stativ. Das hat sich jetzt natürlich verändert. Und jetzt in der neuen Arbeit bin ich halt in diesem Grenzbereich eigentlich von der digitalen Kamera. Aber eine andere Arbeit, die sich damit beschäftigt hat, war die Arbeit Electricity After Images, die ich 2024 gemacht habe in Moldau. Und da geht es, also der Ausgangspunkt waren die Stromausfälle, die es da gibt, als Auswirkung von dem Krieg in der Ukraine, weil das moldauische Strom- und Energienetz sozusagen immer noch verbunden ist mit der Ukraine und sehr stark ja davon betroffen ist, wenn in der Ukraine Stromausfälle sind, bis hin zu einer eigenen sozusagen Energiekrise, die es da jetzt gibt. Das ist alles noch viel komplizierter mit diesem Gebiet Transnistrien und so. Ich habe das so ein bisschen runtergebrochen auf die Frage, wie kann man einen Rave machen, wenn es keinen Strom gibt. Mhm. Die einfache Antwort ist ein Generator. Aber das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Aber dann habe ich halt so weiter überlegt, wie kann man fotografieren, wenn es keinen Strom gibt. Bis hin zu Fragen, wie kann man sehen? Also da ging es so ein bisschen los mit dieser Fragestellung. Und im Titel steckt schon dieser Begriff After Images, Nachbilder. Und das sind die Bilder, die wir sehen, wenn wir die Augen schließen. Das sind zum einen die Nachbilder von dem, was wir vorher vielleicht gesehen haben. Mhm. Aber im Endeffekt sehen wir auch so ein bisschen, wie unsere Augen funktionieren. Also sowohl physiologisch als auch, was unser Gehirn daraus macht.
Und was sieht man auf den Bildern, die du angefangen hast?
Ja, auf den Bildern sieht man junge Leute, zum Teil bei so Partys beziehungsweise bei so einem Rave. Aber man sieht zum Beispiel auch so eine Verteilerstation nachts. Man sieht das Büro von Lukoil, das ist eine russische Ölfirma, die bis vor kurzem in Moldau noch aktiv war. Und gleichzeitig gibt es eine Textprojektion und so eine Art dokumentarisch-fiktionalen Text, der so essaymäßig zu den Bildern steht. Das heißt, Lukoil taucht wieder auf, diese Stromverteilerstation taucht wieder auf in dem Text auch. Und das bezieht sich aufeinander. Das heißt, man sieht mehr jetzt als nur eine Party.
Du hast eben erwähnt, dass es auch Textpassagen gibt. Du arbeitest seit einer geraumen Zeit mit Zitaten deiner Protagonistinnen, teilweise auch mit eigenen Überlegungen. Wie kam das zustande? Also hast du irgendwann den Eindruck gehabt, das, was du sagen kannst, in Anführungszeichen, reicht dir nicht? Oder das ist zu sehr deine Sicht? Du möchtest gerne diejenigen, die du fotografierst, selbst zu Wort kommen lassen?
Ja, also ich glaube, das war ein großer Faktor. Und das ist eigentlich schon, in relativ frühen Projekten kamen immer wieder so Interviews vor oder ja Sachen, die die Leute selber sagen. Aber auch bei Trona und auch später habe ich auch eher mit so Collagen dann gearbeitet. Mhm. Also mit so Sequenzen von dem, was die Leute gesagt haben oder auch so, ich sag mal, gefundene Texte oder Texte aus der Recherche. Und jetzt immer mehr auch, was ich dann selber schreibe. Bis hin zu so fiktiven Erzählerin-Figur. Und ich glaube, es sind tatsächlich zwei Überlegungen. Das eine, was du gesagt hast, dass irgendwie auch zu hören, was die Leute erzählen und was sie mir auch immer wieder erzählt haben, ne, das, was irgendwie in den Bildern drin ist, aber trotzdem eigentlich auch ungehört bleibt sonst. Und auf der anderen Seite auch, ich weiß nicht, das ist so diese Begrenztheit der Fotografie, die spürt man halt, oder spüre ich halt immer mehr, ne? Dass so eine Sehnsucht nach Kontextualisieren, nach anderen Erzählsträngen, nach was über die Vergangenheit aussagen. Da ist auch ein bisschen meine Langeweile gewesen mit der Fotografie oder dass es mir Spaß macht zu schreiben.
Du schreibst, schon erwähnt, machst du auch schon lange Fotografien im engeren Sinne, sondern bewegte Bilder, Fotoanimation.
Stop Motion, ja.
Ja, das klingt danach, als würdest du gerne diese Themen oder auch, du versuchst der Komplexität der Themen der Welt letztendlich gerecht zu werden.
Ja, ich glaube schon, dass es gibt jetzt in der Arbeit auch aus Neapel. Mhm. Das ist eine Animation, so eine Stop-Motion, ne? Aus Einzelbildern, Tausenden von Einzelbildern, digital fotografierten, die aber so ruckelig laufen, wie ich das jetzt auch schon öfter gemacht habe, wo man so ein bisschen die Konstruiertheit des Bewegtbilds immer wieder spürt. Das ist nicht wie in einem Video oder in einem Film so magisch einfach abläuft und man denkt, das ist ja wie die, so ist die Welt. Und dazwischen geschnitten habe ich die analogen Bilder, die ich da fotografiert habe, die wie so eine Art Störfaktor ganz kurz eingeblendet sind. Da geht es auf der einen Seite um dieses, man kann tausende Bilder machen, aber man wird dem Thema oder was der Komplexität der Welt eh nie gerecht. Ne? Also man läuft eigentlich immer hinterher und gleichzeitig gibt es die Behauptung der Einzelbilder in so einer Ruhe, in so einer Festigkeit, auch in der Materialität, zu sagen, das ist jetzt alles darin so gebannt, die Welt. Was ja auch das Spannende eigentlich an der Fotografie ist. Aber irgendwie geht es darum, die Beziehung zwischen diesen beiden Dingen zu untersuchen, sag ich
mal. Ja. Was muss denn, du hast jetzt Neapel erwähnt, das ist oder die Arbeit daran hast du vor längerer Zeit angefangen. Da ging es vielleicht kurz zum Kontext um eine Utopie, die sich in eine Dystopie verwandelt hat. Ein großes Wohngebäude, ein mehrteiliges in Neapel.
Das eine ist das Haus der HafenarbeiterInnen im Hafen der Gewerkschaften, was aber leer steht im Endeffekt. Und das andere ist so eine tatsächlich utopische, futuristische Wohnsiedlung. Aber wo auch wiederum eine der Wohnungen vermietet wurde von der Familie. Also die Wohnungen gehören den Leuten mehr oder weniger da, ne? Aber die wurde vermietet an den als Filmset von der Serie Gomorra, Staffel 5 oder sowas. Ne, was irgendwie so lustig, 16, 17 Jahre später, so wird auch so Neapel popkulturell aufgearbeitet. Und was ja auch eigentlich das ist, was mich interessiert. Ne? Von Anfang an, wie sich sozusagen die Sehnsucht von damals noch so jungen Leuten Teil zu sein von so einer Popkultur, daran teilzunehmen und so weiter, bildhaft zu werden, was dann irgendwie durch soziale Netzwerke deutlich vereinfacht wurde.
Könnte
sag
man
ich mal.
Schon so sagen.
Durchs Internet, genau.
Was muss dann ein Ort, eine Geschichte, ein Thema haben, dass du dich dafür interessierst, dass du sagst, ich möchte darüber eine Arbeit machen, wie auch immer?
Also das hat sich natürlich ein bisschen verändert. Ganz früher, als ich noch studiert habe, konnte ich es mir nicht komplett aussuchen. Ich konnte jetzt nicht sagen, ich fahre jetzt mal eben in die USA, weil ich auch nicht so viel Geld hatte. Aber im Endeffekt konnte ich mir die Themen selber suchen. Und dann kommt man so ein bisschen nach dem Studium mit Ausstellungen in so einen Sog rein, dass man auch, ich weiß, nächstes Jahr habe ich eine Ausstellung in Polen. Was ist das neue Projekt? Laden die mich ein, da was zu machen? Na, also man kommt so ein bisschen in so eine Logik rein. Am Anfang war es auch für mich so nach dieser Beobachtung so, dass ich diese Phänomene, die mich interessiert haben, zumindest in Europa eigentlich fast überall fotografieren kann.
Was kannst du das auf ein Wort oder
naja,
einige Worte bringen?
Es war so ein bisschen diese Idee von damals, was so rumhängen, rumstehen, nichts zu tun haben, Jogginganzüge anhaben und auf einmal 2000, 2001, 2, 3, 4, habe ich gesehen, okay, die Leute tragen in Halle die gleichen Jogginganzüge wie in Bristol. Warum? Und machen die gleichen, weiß ich nicht, Posen oder Neapel. Wo kommt es her? Und dann war das fast auch so ein bisschen, okay, dann kann ich das auch in Wuppertal machen. Hätte ich machen können. Also diese Idee, es gibt diese Verbindung, die aber noch nicht so klar ist. Mhm. Ich glaube, durch das Internet, aber vor allem durch soziale Netzwerke ist es uns klarer geworden, wie sehr wir auch verbunden sind über diesen Spiegel, ja, so einen medialen Spiegel. Natürlich auch Werbung. Und damals war es für mich noch mehr auch Kino. Oder damals gab es noch so Musikvideos. Gibt's heute wieder oder immer noch. Aber die hatten dann vielleicht eine größere Bedeutung noch, so in der Identitätsfindung, Suche. Da war so ein bisschen die Idee, ich könnte eigentlich fast überall hinfahren. Das würde ich heute natürlich nicht mehr so sagen. Ich glaube, später hat sich das dann so dahin entwickelt, was ich interessant finde, sind Orte, wo man auf der einen Seite so sehr lokal, wo ich sehr so lokal mit Leuten rede, arbeite, wie zum Beispiel in Moldau, was aber eigentlich so geopolitisch gleichzeitig verbunden ist mit viel größeren Themen. Ich glaube, vielleicht habe ich das früher auch schon so gesehen im Sinne von, Zusammenbruch der irgendwie klassischen Industrien, mhm. ne, so, was kommt danach, Ende der so Working Class Identity, was bedeutet das jetzt vor Ort in meiner Siedlung? Vielleicht kann man das so sagen, ne? Was ja. genau diese Idee, so okay, im Club fällt der Strom aus, was machen wir jetzt?
Also du recherchierst dieses Thema, mhm. du hast eine Ahnung, das könnte interessant sein. Wie findest du dann Kontakt zu den Leuten vor Ort, die du ja dann potenziell vielleicht fotografieren möchtest? Das heißt, im Umkehrschluss, die müssen sich bereit erklären und grundsätzlich Lust haben. Ich frage das auch, vielleicht ein kleiner zum Hintergrund. Ich kannte Trona, die Serie, mhm. kurz nachdem sie herausgekommen ist, habe ich die gesehen und dann war ich 2009 auf einem Roadtrip in Kalifornien und bin an diesem Ort zufällig oder nicht so zufällig vorbeigekommen und dann da durchgefahren mit dem Auto. Und das sah natürlich exakt so aus, wie ich das auf deinen Fotos gesehen hatte. Desperat, verlassen, wüstenhaft, ausgeweitete Autos. Dazu muss man sagen, Trona ist eine Stadt eben in der kalifornischen Wüste, die durch die Deindustrialisierung und Armut damals schon ein großes Drogenproblem hatte, namentlich Crystal Meth. Was ich nicht gesehen habe, waren Menschen. Dann eben die Frage, okay, du kommst da hin, da ist niemand. Da ist wahrscheinlich auch kein Diner, wo du dich reinsetzen kannst und sagen kannst, hallo, ich bin Tobias aus Deutschland, kann ich euch bitte fotografieren? Also wie gehst du dann vor? Hast du Kontaktpersonen vor Ort? Bringst du sehr, sehr viel Zeit mit? Schaffst du Vertrauen?
Das hat sich natürlich auch verändert. Aber in Trona ist es tatsächlich so, ne? Vor allem, wenn es heiß ist, dass da einfach niemand auf der Straße ist. Ne? Es gibt eine Bibliothek, die klimatisiert ist. Da habe ich mich auch öfter aufgehalten.
Okay.
Die diese Jugendlichen, die ich dann da am Ende fotografiert habe, waren schon die einzigen, die man auch mal noch so draußen rumlaufen sieht, ne? Weil die auch nichts zu tun haben. Ich hatte so ein bisschen Glück. Ich bin da haben mir Leute von erzählt und ich bin da hingefahren alleine und da war gerade so ein Filmdreh. Und deshalb waren halt ziemlich viele Leute mit so einem Film-LKW und auch so einfach die jungen Leute waren alle irgendwie, haben sich das angeguckt. Da war schon viel los.
Und dann bist du ein bisschen auf dem Ticket.
Ich glaube nicht, dass sie gedacht haben, ich gehöre zu dem Film, aber da konnte ich ja Leute ansprechen. So, ne? Und dann, beim nächsten Mal kannte ich ja dann schon Leute. Also Trona ist schon jetzt eine extreme Herausforderung. Ich war dann auch nicht mehr da. In dem Jahr war ich da natürlich öfter. Aber es sind immer wieder Leute, die wie du mir erzählen, dass sie da durchgefahren sind. Die meisten haben nicht angehalten.
Es lädt nicht besonders ein, anzuhalten.
Nee. Also ja.
Aber natürlich, da schließt sich auch deine Frage an. Ne? Die Bilder, die man da sieht, die erwartet, die sind auch schon erwartet, weil man hat die bei dir gesehen, etc. pp.
Also ich würde jetzt, glaube ich, mache jetzt nicht so, dass ich noch Leute auf der Straße anspreche oder also das ist selten geworden. Ne? Also meistens gibt's irgendeine Form von in Chisinau in Moldau war ich mit einer Künstlerin, die ich da kennengelernt habe, sind wir in so einen Club-Bar gegangen und da haben wir Leute. Also die hat mir die nicht vorgestellt, aber da war irgendwie ja, also habe ich Leute da angesprochen, aber es war jetzt nicht, nicht zufällig irgendwie auf der Straße Leute angesprochen, so, ne. Bis hin halt, ja, das ist, in Neapel haben mir halt auch Leute geholfen jetzt mit dem neuen Projekt, ne, da auch mir geholfen haben, Zugang zu diesem Gebäude im Hafen zu bekommen, ne. Also, früher habe ich das schon immer, bin ich irgendwie wirklich alleine irgendwo hingefahren. Meistens noch mit so einer Mappe in der Hand, mit ein paar Fotos, um den Leuten zu zeigen, was ich überhaupt mache. Das ist natürlich auch leichter geworden. Dann kann ich auf meinem Handy Fotos zeigen oder Instagram oder so, ne.
Und ist es leichter geworden, Menschen davon zu überzeugen, sich fotografieren zu lassen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall, ja.
Weil
das so nichts Besonderes mehr ist. Und weil, ich glaube, auf der einen Seite haben die Menschen viel mehr Erfahrung damit, was Bilder bedeuten und auch Gründe ja oder nein zu sagen und auch wissen, was mit Bildern passieren kann. Auf der anderen Seite auch vielleicht ein bisschen weniger Angst vor dieser Unbekannten. Ne? Also früher haben die Leute gedacht, dann ich bin vielleicht Journalist oder Polizist. Und das war auch schwer zu widerlegen, wenn man Student ist. Ne? Und heute, ja, die können mich ja googeln oder weiß ich nicht was. Ne? Auf meinem Instagram mir folgen und erst mal gucken. Und ich kann denen direkt auch zeigen, was für Bilder ich mache. Und dann können sie sich überlegen, ah ja, das gefällt mir oder nicht.
Ja.
Ne? Also und früher mit diesen analogen Bildern hat man ja erstmal ein Bild gemacht und dann war gar nichts. Dann musste man nochmal wiederkommen. Also das war schon ein großer Unterschied. Aber ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass die Leute halt ständig selber so viele Bilder machen, auch von sich selbst. und auch, ja, eigentlich mehr wissen, was es bedeutet, ja, glaube ich.
Und bedeutet es auch, dass du andere Bilder, andere Posen bekommst? Weil ja, die Leute sich so viel klarer darüber sind, was es bedeutet, sich selbst zu inszenieren? Oder hat sich einfach nur das Medium?
Ich würde schon sagen, dass sich das verändert hat. Auf jeden Fall. Und es gibt eine Arbeit von mir, das ist so eine Art digitale Dia-Show, wo ich so Archivbilder benutze. Und das endet für mich zeitlich in dem Moment, wo das erste Handy auftaucht mit einer Kamera. Mhm. Wo so ein junger Mann hier in Kreuzberg einen anderen fotografiert mit so einem kleinen Klapp-Handy. Mhm. So.
Irgendwann Mitte der Nullerjahre wird das.
Ja, sowas wird es gewesen sein, 2006, 2007. Genau, wo auf einmal auch ja ganz viele neue Dinge passieren. Mhm. Ne, die Pose ist vielleicht noch so aus dieser Zeit davor, aber dieser Abgleich, den sind wir ja also alle gewöhnt jetzt.
Ja. Das führt zu einer anderen Frage. Du bist, wie erwähnt, Professor in Hamburg, da an der Universität und hast also mit jungen Menschen zu tun, die Fotografinnen und Fotografen werden wollen. Mit welchen Fragen hast du denn da in dem Kontext zu tun, die sich vielleicht noch nicht gestellt haben in deiner Zeit als Student? Oder welche Fragen stellen sich heute, die vorher keine Rolle gespielt haben?
Also erstmal muss man sagen, dass die, ich würde mal sagen, eine große Mehrheit KünstlerInnen sind und werden wollen. Also diese Berufsziel FotografInnen ist irgendwie nicht mehr so besonders existent. Mm. Zumindest nicht bei uns an der Kunsthochschule. Also vielleicht eher an der Fachhochschule, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr so angewandt denkt.
Okay, also die möchten Künstler.
Genau, und dann ist eher, und die andere Frage ist auch, wie viele Leute arbeiten noch mit der Kamera? Das sind jetzt auch nicht mehr alle. Aber also ich glaube, radikal geändert hat sich das Hinterfragen der Fotografie als so ein, vor allem des Dokumentarischen in Bezug auf Repräsentation. Wer bin ich und was und wen kann ich überhaupt fotografieren? Wie ist das einzuordnen? Aus welcher Position fotografiere ich? Was oft dazu führt, dass Leute vielleicht gar nicht mehr andere Menschen fotografieren. Mhm. Ne?
Also das sind Fragen von Macht und auch die lange Geschichte der Fotografie als Macht- und Unterdrückungsinstrument.
Absolut. Und das ist was glaube ich, in meinem Studium deutlich zu kurz gekommen ist, muss man sagen. Beziehungsweise ich habe in Großbritannien studiert, da haben wir uns theoretisch schon so mit Stuart Hall and Crisis of Representation und so weiter beschäftigt, aber im Endeffekt haben wir schon weiter wurden wir gedrängt, relativ unkritisch die Kamera zu benutzen. Aber ich habe mich eh nicht so da identifiziert mit, glaube ich, mit diesem dokumentarischen Gestus. Ich glaube, da ist wirklich in den letzten 20, 30, ich meine, diese Diskussion ging natürlich schon früher los.
Ja.
Martha Rosler und so weiter und so weiter. Da hat sich radikal was geändert. Das heißt, dass auch diese Identifikation überhaupt mit der Position, mit der Kamera in der Hand zu sein, Fotografin zu sein, fällt sehr vielen Leuten schwer. Fällt mir auch schwerer als früher. Aber ich kann jetzt auch nicht meinen Studierenden sagen, ja, mach trotzdem und so. Ne? Ich finde halt wichtig, dass man diese nicht einfach so sagt, das geht nicht mehr, ich mach das nicht, sondern dass man sich halt damit auseinandersetzt.
Ja, das würde man auch von einem Studium sich erhoffen, dass diese Fragen dann eben bearbeitet werden.
Ja. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist auch das, was ich eben gesagt habe, dass den nicht Leuten auch abzusprechen, zu sagen, ich möchte fotografiert werden oder nicht. Mhm. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was damit passiert. Ich glaube, dass dieses krasse Machtgefälle schon ein bisschen aufgeweicht ist. Ne, natürlich gibt es viele Bereiche, wo das immer noch nicht so ist. Ne?
Du hast es, glaube ich, eben schon angedeutet, eine andere Frage, die sich mutmaßlich stellt zwischen dir oder die deine Studierenden stellen, ist die danach, was ein Bild kann heutzutage. Also kann man einem Bild trauen, wo doch tendenziell kein Bild mehr zu trauen ist. Kannst du darüber was sagen, wie du damit umgehst oder welche Fragen die Studierenden haben?
Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Frage, die wir uns stellen, immer wieder, weil wir irgendwie noch uns erinnern,
weil wir aus der alten Welt kommen.
Weil wir uns noch erinnern, dass man irgendwie Bildern vielleicht noch trauen konnte oder zumindest diese Behauptung irgendwie mal gab. Also ich denke, dass von den Studierenden alle so aufgewachsen sind, dass man Bildern nicht trauen kann. Ja, also das ist, glaube ich, gar nicht in dem Sinne so ein großes Thema. Ich fände es gut, wenn man eher sich so fragt, was ist tatsächlich die Verbindung zur Welt, die in der Fotografie drinsteckt? Wie können wir die, sagen wir mal, fruchtbar machen oder erfolgreich damit arbeiten? Ne, als so ein Alleinstellungsmerkmal der Fotografie. So. Ich glaube, da kommen wir immer wieder an den Punkt. Wir hatten jetzt zum Beispiel so eine Mini-Reihe über Realismen.
Mhm. Über schon schön, der Plural des Wortes.
Ja, genau. Aber es fing halt an mit Capitalist Realism und dann Reality TV.
Mhm.
Und das dritte war Realness. Und in allen drei,
ja,
es war ja wie so Schlaglicht, aber in allen drei Ideen oder Genres steckt ja auch schon so eine Idee davon. Aber irgendwie wird man dadurch zwangsläufig, kommt man auf die Frage, gibt es eigentlich dahinter irgendeine Realität? Und was ist die Beziehung von diesen ganzen Formen des darüber Erzählens? Ne? Was vielleicht interessant ist, dass ich ja noch sozusagen aus einer linken Bewegung stamme, wo man eigentlich noch so die Welt auch ein bisschen ideologisch angeguckt hat. Ne? Und ich würde auch sagen, was heute sehr verbreitet ist, sozusagen von sich selbst, vom Individuum auszugehen. Ne? Auch im politischen Argumentieren. Da finde ich es halt auch toll, wenn man davon wieder, sagen wir mal, auf größere Zusammenhänge.
Mhm. Also, um es konkret zu machen, wenn ich das mit dem verbinde, was du vorher gesagt hast, ich kann eigentlich nur mich selber fotografieren und kann nur Aussagen über mich und meine Gruppe treffen oder über meine Identität, weil das ist gesichert, darüber kann ich.
Nee, ich glaube, das kann man auf jeden Fall machen. Die Frage ist halt, wie sich das anknüpft an ich sag mal, größere Erzählungen. Zum Beispiel, was ich eben gesagt habe mit der Idee der ArbeiterInnenklasse.
Mhm.
Ne? Das war für mich irgendwie klar, dass meine frühen Arbeiten dazu in Beziehung stehen.
Ja.
Ne? Aber ich war gestern in Gelsenkirchen in der Ausstellung Arbeitskampf und Kunst, ne, wo halt ganz viele Arbeiten noch in diesem in dieser Matrix irgendwie zu verorten sind. Ne? Und wir fahren mit der Klasse auch zur Manifesta und ich habe jetzt gestern überlegt, die Ausstellung auch anzugucken. Wie ist das überhaupt noch zu verstehen heute, diese Frage von so Klasse, Klassenkampf? Vielleicht ist es auch vorbei, also vielleicht muss man neue, auch politische Parameter finden, um darüber sprechen zu können, wie die Gegenwart ist. So, ne?
Jetzt haben wir lange über deine fotografischen Arbeiten gesprochen. In der Natur der Sache von Podcasts liegt es, dass wir keine zeigen können. Wo kann man denn aktuell Arbeiten von dir sehen?
Ich habe gerade eine Ausstellung in Hamburg in der Produzentengalerie. Da ist die Arbeit aus Neapel zu sehen, also Video und Fotos. Nachts dieses Gebäude. Und was ich selber fast vergessen hatte, gerade in Shanghai. Da ist so eine Wanderausstellung von der IFA, die heißt Techno Worlds.
Einige von Tobias' Arbeiten sind außerdem aktuell zu sehen in der großen Gruppenausstellung Gifts of Friendship im polnischen Lodz. In der nächsten Folge hört ihr an dieser Stelle wieder Thomas Köhler. Wir hören uns im September wieder. Dann werde ich die Künstlerin Jivi Lee zu Gast haben, die diesjährige Gewinnerin des Gaza-Kunstpreises, die aus diesem Anlass mit einer Ausstellung in der Berlinischen Galerie geehrt werden wird. Bis dahin!